So. Läuft.
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 Gut, dass wir nicht direkt nach dem Chelsea-Spiel aufgenommen haben. Das wäre vielleicht ein kleines bisschen negativ ausgefallen. Wir haben aus Grund von Zeitproblemen, to be honest, unter anderem noch gewartet und das Kopenhagen-Spiel mitgenommen. Und das war eine sehr gute Entscheidung, denn nach dem vielleicht oder ziemlich sicher schlechtesten Spiel der Saison gegen Chelsea kam jetzt das wahrscheinlich Beste der Saison. Das sage ich in Anführungszeichen, denn ich bin heute mehr Beifahrer und habe das Spiel von gestern gar nicht live gesehen, sondern nur in Ausschnitten. Aber zum Glück bin ich ja nicht alleine und Jannis und Max sind auch dabei. Wie geht es euch nach der 4:0 nach dem 4:0 Heimsieg gestern gegen Kopenhagen?
Mir geht's absolut wunderbar. Ich hatte ja schon vor dem Spiel angekündigt, dass ich sehr viel Lust drauf habe, da warst du noch nicht so überzeugt von, dass ich da so enthusiastisch war?
Ich hab dich als Sweet Summer Child beleidigt oder bezeichnet.
Aber das Bauchgefühl hat sich dann gehalten. Guter Sieg, 4-0, spricht schon für sich. Spiel hat auch Spaß gemacht. Fußballerisch sah das besser aus als alles, was wir sonst so gesehen haben diese Saison bisher. Ja, dementsprechend bin ich ziemlich gut gelaunt. Und du, Max, du hast das Spiel ja, glaube ich, auch nicht gesehen. Aber trotzdem, wie ist die Stimmung?
Nee, das ist wirklich, muss ich sagen, diese Saison mit den DAZN-Spielen echt auch so ein bisschen ätzend. Weil ich das nicht mehr bereit bin zu zahlen und über Streams und so weiter. Es wird immer ein bisschen schwierig.
Boah, danke, dass du es ansprichst. Endlich kann ich haten. Die Preise sind eine Frechheit.
Ja, ich
meine, das ist wirklich eine absolute Frechheit.
Also ich meine,
also,
da sagt ja kaum jemand was. Ich glaube nicht, dass du da jemanden findest, der da was anderes sagt. Ne? Aber
man muss es trotzdem nochmal betonen. Also ich habe jetzt die Preise leider nicht mal ganz im Kopf. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du, wir haben überlegt, ob wir das irgendwie untereinander teilen, dass man auf zwei Geräten gleichzeitig streamen kann oder so. In dem Moment, in dem du das machst, kannst du nur noch ein Jahresabo abschließen und hast die monatliche Option nicht mehr. Das heißt, du zahlst halt den kompletten Sommer durch, wo kein Fußball kommt oder zumindest kein relevanter Fußball. Und wirklich schlimm. Man muss auf, nennen wir es mal, andere Möglichkeiten, oder ich greife auf andere Möglichkeiten zurück, den Fußball zu gucken.
Ja, und das macht es halt immer so unkomfortabel, finde ich. Man schmeißt es halt nicht an, weil es ist immer schon immer so ein Task, ein bisschen da irgendwas zu finden.
Ich habe einen fucking riesen Fernseher neben mir stehen und ich kann den für die Champions League-Spiele nicht benutzen, sagen wir es mal so. Und ist sehr traurig, aber ja, deswegen. Bei mir war es nicht der Grund, warum ich das nicht geguckt habe, aber es ist ein absolut valider Grund zu sagen, man schaut die Champions League-Spiele dieses Jahr nicht.
Auch.
That being said, dann hat man gestern ein ziemlich, ziemlich gutes Spiel von Tottenham verpasst. Wie gesagt, 4:0 Sieg, sehr überzeugend von dem, wie ich das gesehen habe und vor allem auch so ein bisschen eine Redemption für ein paar Spieler, die in den letzten Partien viel, viel Kritik abbekommen haben. Janis, wer hat dir am besten gefallen?
Um es mal so ein bisschen mit den Worten vom DAZN-Kommentator gestern zu sagen, als Mickey van de Veen eingeblendet wurde, ja, ihm würde ich gerne Man of the Match geben, da ignoriere ich alles andere, was passiert ist für dieses Tor, gebe ich ihm Man of the Match. Der Kommentator hat auch nach dem Tor direkt gesagt, ich würde Mickey van de Veen dafür jetzt am liebsten knutschen und kam für den Rest des Spiels gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus.
Wer war der Kommentator? Weißt du
das? Ja, auch einfach.
Weil man hat ja jetzt, bei Instagram und so weiter, ich weiß nicht, sind die Clips ja auch alle rumgegangen. Also 100.000-fach geklickt.
Ich guck das nach, das finde ich raus.
Da hatte ich mich nämlich gefragt, wer war das eigentlich? Aber der war sehr begeistert, das hörte man schon, ja.
Ja, hat doch immer wieder von der besten Tottenham-Performance der ganzen Saison geschwärmt und uns wirklich in den Himmel gelobt während des Spiels. Also das macht dann doch schon Spaß. Da zahlt man dann gerne 170 Euro im Monat für.
Man muss, um gleich einmal einen Punkt wegzubekommen und es jetzt gleich am Anfang anzusprechen, nicht die Leistung, die gestrige, offensichtlich sehr gute Leistung abzutun, aber Kopenhagen ist auch wirklich nicht, war ja wirklich, scheint ja ganz schön schlecht gewesen zu sein. Ne? Und ich habe auch gerade mal geguckt, die sind auch aktuell nur Vierter in der dänischen Liga. Jetzt auch nicht wahnsinnig abgeschlagen, aber ich hatte irgendwo neulich auch gelesen, dass die, ich glaube, in Kopenhagen die Stimmung allgemein auch nicht die beste ist.
Ich kann dir keine vier Mannschaften aus der dänischen Liga nennen.
Doch, hallo, du hast doch eben noch Football-Manager-Spieler, da kennst du auch. Midtjylland, Brøndby.
Vier Stunden. Ja, okay, ich wäre auf vier gekommen.
Hier, Nordsjælland.
Rapping said, ich kenne den, wer zur Hölle ist der Tabellenführer, AGF.
Aarhus.
Ja, sehr gut.
Stimmt. Man hat ja selbst, wenn man nur die Highlights gesehen hat, ne, an den Toren gesehen, dass da in der Abwehr allein einiges nicht stimmt. Ne? Beim 1-0 sieht sich der Torwart da irgendwie gezwungen, ganz wild rauszukommen.
Das hat sich beim 2-0 auch gedacht.
Ja, und dann wurden die ja so ehrenlos ausgekontert, ne? Das fand für den Tor war schön, aber der hat ja einfach mal, der ist an allen einfach vorbeigerannt, an der gesamten Mannschaft von Kopenhagen.
Das stimmt. Das ist ja sehr zahnlos.
Es war halt auch wirklich so eine absolute Kopie vom Sonny-Tor vor ein paar Jahren.
Gegen wen?
Vielleicht flattert er demnächst mal wieder ein Puskas-Award nach Nordlondon.
Gegen wen war das Tor von Son?
Burnley? Hm. Glaube ich.
Ja, und es müsste 19 gewesen sein, kann das sein?
Jo, das habe ich gestern gelesen und da war ich erschrocken, dass das so lange schon her ist.
2020, also 2020 Puskas Award, dann war es vielleicht 2019, ne? Genau, 5-0 gegen Burnley.
War das Lamela-Tor vorher oder danach?
Das war danach, das war wegen Corona, war da war doch keiner im Stadion.
Ja, echt, das macht zeitlich nicht für mich keinen Sinn, dass das danach war.
Das ist auch so ein Ding, da zu häufig.
Sorry, dass ich mich unterbreche. 7.12.2019 war das Son-Tor und das Lamela-Tor müsste 21 gewesen sein, glaube ich.
Nochmal, genaue Datum.
7.12.2019.
Das war
das Son-Tor.
Eineinhalb Monate oder so nach der Pochettino-Entlassung.
Verrückt, ne?
Weißt du, wie lang
5 Jahre her.
Wisst ihr, wie lang das ist? Ja. Also die Pochettino-Entlassung fühlt sich so wie 10 Jahre her an, weil die Zeit so, sagen wir, die letzten Jahre halt schon sehr durcheinander waren bei Tottenham. Das Tor wiederum, wenn du mir jetzt gesagt hättest, das hätte er so vor 3 Jahren gemacht, hätte ich gesagt, ja, kaufe ich.
Ja, das ist schon verrückt, 2019. Irre.
Das war ja auch schon eine relativ klare Kopie eigentlich, das Tor. Also ich meine, laufen halt beide von der vom eigenen Strafraum aus los, bekommen wenig Gegnerdruck, zu wenig Gegnerdruck. Ich habe gesagt, also dass da keiner auf die Idee kommt, ein taktisches Foul zu ziehen. Ich meine, am Ende vielleicht wollten sie auch das Tor sehen. Kriegt man nicht so häufig mit, dass ein Innenverteidiger vom eigenen Strafraum losläuft und dann das Tor macht. Ja, war mega. Von dem, was ich gesehen habe, gibt es vielleicht noch so ein, zwei andere Spieler, die man auf jeden Fall auch hervorheben muss. Vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber Xavi Simmons scheint ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht zu haben, nachdem er völlig zu Recht auch nach dem Chelsea-Spiel viel, viel Kritik abbekommen hat. Mhm. Da fand ich ihn bodenlos. Da fand ich die ganze Mannschaft, to be honest, bodenlos. Aber da habe ich mich auch sehr über ihn aufgeregt. Vor allem dieser vor dem 1-0, dieser komplett, also der viel zu kurze Pass auf Van de Ven zurück. Furchtbar. Aber wie gesagt, da waren dann auch wirklich alle schlecht. Und da war ja auch schon wieder, ich habe jetzt die XG nicht im Kopf, aber es war irgendwie 0,1 zu 3-0 oder so.
Als wir in der Halbzeit geguckt haben, waren es 0,01 XG. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es final war.
Ja. Ich
glaube nicht viel besser.
Das also war wirklich, es war furchtbar. Es war wirklich, wirklich furchtbar.
FB Ref sagt 3,7. Ah, jetzt habe ich sie gerade verloren. Scheiße, ich glaube 3,7 für Chelsea zu 0,1.
Junge. Das kannst du halt daheim nicht bringen. Ne? Das ist an der Stamford Bridge schon hochgradig peinlich, aber daheim. Aber auf dieses Katastrophenspiel haben sie jetzt zumindest positiv geantwortet. Dass Romero wieder dabei ist, das tut dem Spiel natürlich auch sehr, sehr gut. Danzo hat das eigentlich während des Ausfalls wirklich solide gemacht, aber der Qualitätsunterschied ist halt doch trotzdem immens.
Ja, obwohl.
Sonst, ja, wir haben noch darüber gescherzt, Janis und ich, vor dem Kopenhagen-Spiel, dass wir jetzt eigentlich einpacken können, weil unsere einzige Offensivstrategie mit Mokudos ausfällt. Aber Odobea scheint auch ein ganz solides Spiel gemacht zu haben.
Ja, ich habe das Spiel gesehen. Ich kann ja mal versuchen, das ein bisschen einzuordnen. Also Odobea, Simmons, wir haben wieder in so einem 3-2-4-1 gespielt, Udogi hochgeschoben, den ich jetzt auch noch mal unbedingt erwähnen muss. Der Junge muss fit bleiben. Allein schon, weil er halt viel besser auf diese linke Schiene so ganz breit passt, als es Spence tut als Rechtsfuß. Aber er hat auch ein Bombenspiel gemacht. Udogi sehr, sehr zufrieden damit. Muss unbedingt fit bleiben, wie gesagt. Hat auch die Chemie mit Odobert und Xavi, die du jetzt angesprochen hast, sehr gut funktioniert. Es war auch mal so, dass Udogi innen stand und Odobert breit, aber die haben da zu dritt gefühlt so ein bisschen begonnen, eine Chemie zu entwickeln, die sehr, sehr gut aussah. Simmons mit Spielern um sich rum, mit denen er kombinieren kann, sieht sofort viel, viel besser aus. Romero, muss ich sagen, ja, gut, auch Assist, aber auch ein paar verrückte Ballverluste. Wenn man sich mal die Ballverluste in Nähe des eigenen Tors anguckt, da hatten wir 23, 3 davon waren von Romero, 2 davon haben auch zu einem gegnerischen Schuss geführt. Gutes Spiel gemacht, aber 2-3 Mal ein bisschen unkonzentriert. Aber natürlich für den Spielaufbau ist es so wichtig, dass er da ist. So viel besser als die Leistung von Danzo gegen Chelsea zum Beispiel. Bentancur auch wahrscheinlich sein mit Abstand das beste Spiel der Saison gemacht. Viele progressive Pässe gespielt, worüber wir uns ja ziemlich beschwert haben, dass das nicht passiert ist. Auch Kolo Muani, 3 verpasste Großchancen, muss man natürlich ansprechen, aber ich habe es gestern auch in unsere Gruppe geschrieben, der geht in jeder Aktion mit einer unfassbaren Überzeugung. Egal, ob er presst, egal, ob da irgendwie ein Ball ist, der gerade bei niemandem unter Kontrolle ist, oder auch wenn er mit dem Ball aufs Tor zu rennt, er hat einfach die Überzeugung, ich gewinne den Ball, ich krieg den Ball, ich schieße den Ball rein. Und das sah trotz der 3 verpassten Großchancen ziemlich gut aus, sein Spiel. Johnson, schönes Tor gemacht wieder. Und wieder ein erfolgreiches Dribbling. Also, was passiert mit Brandon Johnson?
Ich hab's gesehen.
Bitte?
Dann hat er gesagt, jetzt, ja, das habe ich gesehen, und dann hat er gesagt, jetzt reizt aber auch. Jetzt gehe ich runter, jetzt gehe ich duschen.
Das war's.
Ja, aber auch fragwürdig.
That being said, das ist für mich keine rote Karte. Also es ist so, es ist schon ultra hart. Also ich würde mal die These aufstellen, dass das ohne VAR kein Schiedsrichter als rote Karte gibt. Also mit Videobeweis im Standbild, das sieht natürlich böse aus, aber wenn man das einfach durchlaufen lässt, also halt ohne es zu verlangsamen, dann ist das kein bösartiges Foul. Da kannst du gelb geben und das reicht dann auch. Aber naja, wie seht ihr das?
Ja, genau so.
Er hat halt wirklich direkt das Standbild angezeigt bekommen. Ne? Da sah es natürlich nach einem blöden Trefferbild aus, aber naja. Lily White Lab, mein sehr geschätzter Twitter Account, nicht meiner, also ich schätze ihn sehr, hat es so ein bisschen so eingeordnet, dass das so ein bisschen ein Problem mit Johnson gegen den Ball ist, dass der sehr ungeduldig ist, weil er hat nicht die Ausdauer im Kopf, nicht die Geduld ist das richtige Wort, um da ja einfach mal eine Weile zu verteidigen, um das dicht zu machen. Er will immer sofort eine Aktion machen, einen Zweikampf oder sonst irgendwas, und dann geht er halt eben zur Grätsche und dann sieht er rot. Das ist bei allem, was wir bei Johnson immer kritisieren, etwas, was hier noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass er auch gegen den Ball echt nicht viel macht und nicht so gut ist.
Ja.
Was absurd ist. Also ich meine, wenn er wenigstens das noch zusätzlich gut machen würde, dann gäbe es noch mal mehr Argumente, ihn regelmäßig spielen zu lassen. Ja, aber ich meine, gegen Kopenhagen war er gut. die waren natürlich auch, also die waren halt auch richtig kacke, von dem, was ich so gesehen habe.
Ja, das meinte ich
auch. Und dann hat Brandon Johnson natürlich auch einfach die Räume, die er in der Premier League aktuell einfach gar nicht bekommt. Und die nutzt er natürlich auch. Ich würde behaupten, es gibt im Tottenham-Kader keine drei Spieler neben ihm, die das 1-0 von der Position aus machen würden.
Ja.
Also, ja. Ich meine, wer auch. Mhm. Also, Charlison bestimmt nicht. Kudus glaube ich auch nicht. Da würde ich sagen, Xavi Simmons und vielleicht Romero oder so. Apropos Richarlison. Sag mal, wie viel Spielzeit bekommt er eigentlich noch, wenn Solanke wieder da ist? Und ist Dane Scarlett größer Richarlison? Würde ich einfach mal kurz in den Raum fragen.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mich ziemlich aufgeregt, als Scarlett den Elfmeter rausholt und Richarlison ihn dann verschießt. Lass den Jungen noch selbst schießen. Es ist 90. Es steht 4-0. Und auch das gesamte Spiel. Es gab noch so eine Situation, wo Scarlett sich gut durchsetzt und ihn querlegt und Richarlison dann nichts damit macht. Also wenn du Tell nicht die Minuten geben willst, die Richarlison gerade bekommt, dann gib sie zumindest wenigstens Scarlett. Also du kannst es nicht schlechter machen als Richarlison aktuell. Da hat er uns ein bisschen falsches Bild verkauft beim ersten Saisonspiel.
Ein paar Spiele schon war er schon besser, oder? Also war er schon ganz okay. Und wir haben ihn schon häufig tot gesagt, Richarlison, möchte ich mal anmerken.
Ja, eben. Das ist so, er ist in die Saison gestartet und du dachtest, wow, krass. Ist Richarlison in Topform, kann der Mannschaft richtig viel geben. Und dann quasi von einem Tag auf den anderen kommt halt wieder unendlich wenig. Ist wahnsinnig schade. Aber es ist wirklich eine ernsthafte Frage, jetzt gar nicht auf Dan Scarlett bezogen, aber wenn Solanke wieder fit ist und Kolomani sich weiter in die Mannschaft spielt, dann sehe ich wirklich arg wenig Spielzeit für ihn.
Aktuell auf jeden Fall, das stimmt. Wie war denn diese Elfmetervergabe eigentlich? Das hatte ich mich noch gefragt. Hat sich Richarlison den quasi einfach genommen oder war das eher eine Anweisung von oben, um eben ein bisschen wieder ihn aufzubauen? Wahrscheinlich das, oder?
Boah, das war, also Scarlett sah schon so aus, als hätte er ihn gerne geschossen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Aber so rein von Körpersprache und Mimik und so abzuleiten, sah das schon so aus, als würde sich Richarlison den nicht wegnehmen lassen, als würde er den wirklich unbedingt haben wollen.
Ah ja, okay.
Und
das okay.
Lässt er nicht mit sich reden, aber das ist jetzt nur eine ganz grobe Interpretation.
Ja. Kann ja auch.
Ja, ich meine, am Ende des Tages, wenn Richarlison den jetzt reingemacht hätte, könnten wir da sitzen und argumentieren, ja, wenigstens holt er sich ein bisschen Selbstbewusstsein.
Eben, genau.
Am Ende des Tages ist eine verschossene Elfmeter, darin messe ich jetzt keine Spieler, aber die paar Szenen, die ich eben dann noch gesehen habe von Richarlison und dann halt auch die letzten Spiele, die waren halt alle sehr, 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 sehr unglücklich. Also ich würde behaupten, dass wir mit einem kompetenten oder einem Spieler, einem Stürmer in Form nicht gegen Newcastle rausfliegen. Da hat Richarlison so viel vergeben oder ist zu früh oder zu spät gekommen, wo es einfach unendlich, einfach sehr unglücklich war und einfach total frustrierend. Und das hilft uns halt aktuell nicht, weil die Mannschaft ist absolut nicht gefestigt. Das ist nicht so, als könntest du Richarlison quasi, kann die Mannschaft Richarlison aufbauen, sondern eigentlich muss der Stürmer die Mannschaft aufbauen, dass die paar Chancen, die wir dann halt vielleicht mal bekommen, auch genutzt werden. Und das ist halt aktuell nicht der Fall. That being said, bei Kolomani war das in der Partie auch nicht so. Der hat natürlich im Kombinationsspiel etc. wesentlich besser performt und ich will seine vergebenen Großchancen da nicht zu hoch hängen, weil er ist jetzt gerade, spielt er sich überhaupt erst in die Mannschaft, aber er könnte halt auch gestern mit einem Hattrick rausgehen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte Kolomani keine Chancen auf Tore gehabt. Also realistisch gesehen muss er sogar zwei machen.
Ja, also wir wissen, von seinen ehemaligen Stationen, dass er zumindest ein guter Abschlussspieler ist. Und es funktioniert halt gerade alles andere in seinem Spiel. Und ich denke, wenn du weißt, der kann Tore schießen und alles andere macht er gut, das wird mit ein bisschen Selbstbewusstsein und ein bisschen mehr Routine. Der hat ja jetzt auch länger nur so hier und da mal gespielt. Ich denke, das wird kommen. Da muss man sich nicht allzu große Sorgen machen.
Ja. Tatsächlich, also ich ist jetzt schon ein paar Spiele her, aber habt ihr das Newcastle-Spiel gesehen? Janis, bei dir weiß ich, dass du es nicht gesehen hast. Max, hast du es gesehen?
Leider auch nicht so richtig. Kann man nicht sagen.
Der Anfang war ziemlich scheiße, to be honest. Das war, man ist relativ schlecht in die Partie gekommen, aber dann hat man auch mit einer ziemlichen B-C-11 ein wirklich sehr solides Spiel gegen Newcastle auswärts gemacht. Und man ist jetzt natürlich aus dem League Cup raus. Das tut ein bisschen weh, weil wir jetzt schon ein bisschen gierig sind vielleicht. Man will dann doch so früh wie möglich den nächsten Titel holen. Aber das Spiel hat mir wesentlich mehr Hoffnung gemacht als beispielsweise, gegen wen haben wir 3-0 gewonnen? Ich habe schon wieder vergessen, das Spiel vorher. Was war das nochmal? Das mit den zwei Everton.
Naja.
Das Newcastle-Spiel fand ich viel besser als das Everton-Spiel beispielsweise. Mhm. Und da hat man gesehen, dass es vielleicht dann doch in die richtige Richtung geht. Dass die Chelsea-Partie war dann natürlich ein absoluter Downer zwischendrin. Dazu kannst du, Max, vielleicht auch noch was sagen, weil das, ich habe das schon wieder fast verdrängt. Also es war wirklich, ich habe, vielleicht ist es irgendwie Recency Bias, aber es, ich kann mich jetzt aus dem Kopf an keine andere Partie in letzter Zeit oder im letzten Jahr, wo ich so gebrochen war. Und es gab in der Ange-Zeit ja also mehr als genug Partien, die das hergegeben haben. Aber irgendwie hat mich dieses Chelsea-Spiel auf eine andere Ebene gebrochen, weil wir so unendlich chancenlos waren.
Ja, also es gab, das, genau das wollte ich auch sagen, es ist mir sicher Recency-Bias, weil es mir, aber mir geht es trotzdem auch so. Und ich muss echt sagen, ich kann mich wirklich an wenige Partien erinnern, wo Tottenham so halt auch so kraftlos irgendwie wirkte und so zahnlos und so überhaupt gar kein Fight da war und irgendwie, ich weiß nicht, das war wirklich, also auch dann zum Ende der Partie hin irgendwie so gar kein Auflehnen oder irgendwie ein Versuch mal mehr irgendwie aufs Tor zu gehen und so, also. Und das halt ja auch, ich meine, diese Chelsea-Partien sind ja eh immer ein bisschen verflucht, so wie das auch Newcastle-Partien auswärts sind. Und, aber ich weiß nicht, war wirklich schockierend. Und das bei Chelsea, die ja nun auch nun, man kann sagen, wirklich keine überragende Saison spielen gerade, die jetzt heute auch gerade wieder gegen Karabakh unentschieden gespielt haben, war es wirklich, also es gab sogar, es gab auch so gar nichts, woran man sich irgendwie so hochziehen könnte. Also es war wirklich so, bis auf Vicario, der ja irgendwie in der letzten Zeit ja häufig da wirklich der einzige Lichtblick war, aber eigentlich wirklich, also war da so wenig, dass ich das wirklich auch sehr, sehr erschreckend fand und ich wirklich am Samstag auch dachte, dass das jetzt vielleicht nicht das Offizielle, aber dass sich das wirklich schon so sehr final angefühlt hat. Es war vielleicht ein bisschen Überreaktion, aber also
da hat die,
wir haben, ich war wieder in der Gruppe geguckt dieses, und es war so, ja, also, sorry. Ja.
Ja, ich wollte nur sagen, da hat vielleicht auch dieser Clip nach dem Spiel von Van de Ven und Spence auch nochmal dazu gewirkt, dass sie halt da einfach emotionslos an Thomas Frank vorbeilaufen. Ja. Weil da hatte ich dann auch schon so diesen Gedanken, oh, hat er legit jetzt schon die Kabine verloren?
Den Clip habe ich dann erst im Nachhinein gesehen. Aber es war wirklich, also wir haben in der Gruppe geschaut und es war wirklich so irgendwie kollektiv, ja, irgendwie, es hat auch gar keiner mehr groß irgendwie was gesagt. Wir haben da alle nur so gesessen und hatte den einen irgendwie, konnten selber nicht so ganz glauben, was die sich da zusammenspielen. Und es ist auch wirklich so ein Spiel, über das, ich weiß auch gar nicht, was man da so richtig sagen soll, weil es war wirklich halt ja so, ja, Also,
es gab ja auch gar nichts.
Es gab also, gar es nichts. Ja, ich wüsste wirklich nicht, worüber ich reden soll.
Ja, das ist
Das Tor halt auch schon ein Kacktor. Wer spielt da den Pass so dämlich? Mehrere Leute, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr.
Simmons dann auf Van de Ven. Der Ball kommt zurück. Ja. Van de Ven wird sich da spielerisch lösen. Ball wird abgeluchst. Tor. Und es war bodenlos.
Es war wirklich,
Weil du Vicario ansprichst, der jetzt wirklich in den letzten Monat vor allem Tottenham wirklich hardcore den Arsch gerettet hat. Also mehrere Partien, die irgendwie 3-4-0 oder so hätten ausgehen können und er dann haufenweise die Dinger rausfischt. An der Stelle möchte ich mal kurz auf Kinski eingehen, der gegen Newcastle keine gute Figur gemacht hat. Das 2-0 geht eindeutig auf seine Kappe. Und da habe ich dann überall gelesen, gehört, das fordert ihr, dass Vicario rausgeht und Kinski reinkommt. I get it, weil Vicario gerade sehr, 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 sehr gut spielt auf der Linie. Aber ich kritisiere keinen Torwart, keinen irgendwie 22-jährigen Torhüter, der jetzt wieder ein halbes, dreiviertel Jahr gar keinen Fußball gespielt hat und dann in der Situation mal daneben greift. Ich bin davon überzeugt, dass Kinski hohes Potenzial hat, ob er das dann langfristig ausschöpft, das wissen wir nicht, aber er muss halt einfach konstant Fußball spielen. Und wenn er es bei Tottenham aktuell nicht bekommt, dann musst du dich im Winter nach einem neuen Backup-Keeper umschauen und ihn halt irgendwohin verleihen. Also das beste Beispiel für einen jungen Keeper, der viel struggelt und dann hinten raus eben oder halt jetzt eine Bank im Tor ist, ist für mich halt aktuell Atubolo. Der war in der ersten Hälfte seiner ersten Spielzeit bei Freiburg richtig schlecht. Also wirklich ganz häufig daneben gegriffen. Und jetzt kannst du absolut einen Case dafür machen, dass er zum jetzigen Zeitpunkt der beste deutsche Torhüter ist. Und es kann halt bei Kinski genauso schnell auch gehen. Der muss halt einfach nur auf einem hohen Niveau ein-, zweimal die Woche spielen. Und im Notfall verleihst du den halt jetzt für 1,5 Jahre oder so. Der muss einfach Fußball spielen. Und das ist bei Torhütern halt einfach der Fall. Wenn ein Keeper einen Fehler macht, dann ist es zu 90% ein Gegentor. Vielleicht sogar noch höher. Und deswegen ist es so schwierig, junge Keeper quasi zu installieren oder halt einfach mal für ein, zwei Partien reinzuwerfen, weil die natürlich einfach null im Spielfluss sind, gar kein Selbstvertrauen haben. Und Kinski da jetzt jegliche Qualität abzusprechen, weil er gegen Newcastle daneben greift, finde ich schon sehr frech, wenn ich ehrlich bin.
Nee, das würde ich auch nicht sagen. Aber ich finde schon, dass man auch sagen kann, nachdem ja auch Vicario viel kritisiert wurde, dass man schon noch mal festhalten muss, was man auch schon mit ihm an Qualität hat. Also
ja, das auf der Linie einer der besten der Welt. Und das stellt hoffentlich niemand in Frage. Hat halt in der Strafraumbeherrschung seine Probleme, hat seine Probleme mit dem Ball am Fuß, aber das, was er in den letzten Wochen da rausgekratzt hat, das ist außergewöhnlich.
Gestern auch zwei hohe abgefangene Bälle, was nicht viel ist, aber ich habe mir in beiden Szenen gedacht, das ist irgendwie merkwürdig. Das waren so Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist irgendwie ungewohnt. Das habe ich noch nicht so oft gesehen. Ich muss mich ja als großer Thomas-Frank-Fan an irgendwas hochziehen. Gut, jetzt haben wir den Sieg, aber seit diesem Udogi-Video, wo der im 1:1 da bei Flanken gecoacht wurde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wirklich, als würden die Spieler mal richtig gecoacht werden, als gäbe es das vorher nicht so richtig. Johnson, der ins Dribbling geht, Vicario, der hohe Bälle abfängt. Ich sehe da eine Entwicklung bei manchen.
Ja, kann sein.
Ich denke, das kann man absolut sagen. Also wie viele erfolgreiche Dribblings von Brandon Johnson haben wir in der letzten Saison gesehen? Der hat seine Tore gemacht, aber der ist nie ins 1-gegen-1 gegangen. Und jetzt probiert das halt hin und wieder mal. Immer noch zu wenig, aber es geht absolut in die richtige Richtung. Und Odogi, ja, wie ausgewechselt im Vergleich zur letzten Saison, da ja irgendwie bis, keine Ahnung, Januar, Februar oder so, richtig schlecht, hinten raus auch solide, aber halt wirklich große Teile der vergangenen Spielzeit richtig schlecht gewesen. Und jetzt, wenn er eine Partie mal nicht spielt, merkt man diesen Ausfall so immens. Und dabei ist Spence ja noch nicht mal ein schlechter Außenverteidiger. Ist jetzt nicht so, als würden wir da irgendwie mit wem auch immer rumlaufen. Aber der Qualitätsunterschied nach vorne vor allem zwischen Chad Spence und Dessian Ndogi ist halt zum jetzigen Zeitpunkt einfach, sind Welten. Und er passt da perfekt in dieses Angriffsdreieck aktuell aus Odogi und Simmons halt perfekt rein. Und wenn die drei jetzt mal alle fit bleiben und sich wirklich mal einspielen können, dann kann da auch echt mal was entstehen, dass man da mal eine Offensivqualität entwickelt, weil die Läufe, also die Spieler ihre Abläufe kennen, wissen, wo die anderen ihre Mitspieler dann hinlaufen etc., ihnen auch im Kombinationsspiel vertrauen, dann kann da wirklich was entstehen.
Ja. Aber jetzt muss man auch sagen, man ist jetzt nicht so richtig schlauer, wie es jetzt weitergeht, ne? Also jetzt das eine Spiel, wie gesagt, gegen fairerweise auch einen schwachen Gegner, davor halt eine ziemliche Vollkatastrophe. Also es ist so ein, ja, wir können da am Samstag, wenn wir am Samstag spielen und das geht halt wieder nach, warte mal, Liverpool, ne? Oder neben wen spielen wir?
United.
Das Liverpool-Spiel ist richtig, genau. United, ja, dann kann man es ist halt sehr, auf jeden Fall recht volatil gerade.
Was glaubt ihr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der nächsten Partie Bentancur und Palinio wieder nebeneinander spielen?
Ich gehe davon fest davon aus, oder? Irgendwie so. Also.
Ja.
Warum auch immer, aber.
Es ist so, keine Ahnung. Ich meine, irgendwas wird sich Thomas Frank dabei denken, irgendwas sehe ich nicht. Aber es ist Spiel für Spiel halt wirklich unendlich unansehnlich und tut wirklich weh. Es gehen ja jetzt auch quasi so die Grafiken rum. Jamie Carragher hat bei Sky auch halt eine Analyse gegeben, dass eben sowohl Bentancur als auch Palinha einfach im progressiven Passspiel einfach im unteren Drittel sind und dass das Spiel von Tottenham einfach sehr einschränkt. Das sagen wir seit 6 Monaten oder so. Das war der Hauptgrund, warum ich weiß gar nicht mehr, wie du dazu standest, Max, aber Janis und ich haben ja auch sehr gegen die Verpflichtung von Palinha argumentiert, genau aus diesem Grund, dass man halt damit den Kader mit einem weiteren Spieler in ganz, ganz vielen Anführungszeichen zumüllt, die eben keinen progressiven Spielaufbau können. Palinha als Einzelperson, als Einzelspieler spielt eine wirklich gute Saison. Da kannst du nichts dagegen sagen. Aber eben im Kontext Tottenham ist einfach das, was durch die Tatsache, dass man mit ihm den Kader quasi zugestellt hat für und halt einen Transfer eines progressiven Mittelfeldspielers ja sich verbaut hat, das merkt man eigentlich in jeder einzelnen Partie, weil eben Thomas Frank jedes einzelne Spiel eben auf diese Doppelsechs von Bentancur und Palinha setzt und das bisher halt eigentlich gar nicht funktioniert.
Ja, also ich eigentlich genauso wie ihr auch. Ich glaube, ich bin ja nicht ganz so negativ Palinha gegenüber eingestellt, aber prinzipiell.
Er hat ja seine Vorteile, die offensichtlich sind. Gegen den Ball ist das absolut Weltklasse. Ich frage mich ja so ein bisschen, was dagegen spricht, wenn er spielt, ihn in diesen Dreieraufbau zurückzuziehen und Porro da ein bisschen vor. Dann hast du Palinha nicht in diesem hochriskanten Zentrum, wo es gerade für Thomas Frank extrem schlimmes Bälle zu verlieren Und wenn wir dann weiter vorne sind, also Palinja hat dann auch das Spiel vor sich, was für sein Passspiel besser ist. Er hat es ja auch gegen Newcastle gespielt und was ich da gesehen habe, ziemlich gut. Auch Läufe ins Mittelfeld dann gemacht. Und wenn wir dann höher stehen, dann kann er immer noch ins Mittelfeld vorschieben und sein Gegenpressing, wie er die Abwehr beschützt, das funktioniert dann alles immer noch. Ich denke, das ist die beste Lösung aktuell für Palinja.
Wahrscheinlich. Also es ist jetzt auch nicht die Position, in der ich Porro wirklich sehe. Also da ist er definitiv auch nicht am besten aufgehoben. Ist ja auch kein Spieler, der jetzt unendlich pressingresistent ist und sich da aus brenzlichen Situationen sehr gut lösen kann. Aber er ist natürlich da trotzdem besser als Palinja. Ich bin halt einfach immer noch der Meinung, dass halt neben Palinja oder Bentancur, der ja auch wirklich, und das muss man auch nochmal betonen, ja ein gutes Spiel gegen Kopenhagen gemacht hat, einfach ein anderer Spieler spielen sollte. Archie Gray ist jetzt leider verletzt. Der ist für mich so aktuell, wäre er die perfekte Spieler dafür. Lukas Berrywall will Frank aus welchen Gründen auch einfach nicht auf dieser tieferen Position sehen. Und Archie Gray würde halt wäre so ein Mittelweg quasi aus Berrywall und Bentancur. Und ich glaube, dass das im Laufe der Saison, wenn Gray dann wieder da ist, das Mittelfeld der Wahl sein sollte. Aber ja, gegen United werden wir wahrscheinlich wieder diese Doppel-Sechs sehen und im Best-Case-Szenario werden uns die Mäuler gestopft. Aber ich sehe schon wieder ein sehr trüges, ödes, ja, träges, so nennt man das, Spiel vor mir.
Das stimmt. Hast du?
Ich meine auch gar nicht, ganz kurz, um noch darauf einzugehen, ich meine auch gar nicht unbedingt dann Porro zentral im Aufbau. Er könnte es breit machen, dann spielen wir von mir aus, klingt nach ganz viel Terror, aber dann spielen wir von mir aus Palinja, Bentancur, Sarr aktuell. Palinja hinten rein, Bentancur, Sarr im Zentrum, im Aufbau. Dann rückt Sarr irgendwann hoch. Das Porro so ein bisschen wie Trent bei Liverpool. Auf einer höheren Position, von wo er ein bisschen das Spiel machen kann, aber halt außerhalb vom gegnerischen Mittelfeldblock, weil das ihm halt, wie du schon sagst, nicht so ganz unbedingt liegt. Müsste man dann die Odoberg-Xavi-Dynamik ein bisschen auflösen. Aber ich denke trotzdem, dass das funktionieren könnte, je nach Gegner auch.
Ja.
Ja, dann kannst du keine langen Bälle mehr auf den Zehner spielen, weil der akzeptiert, der existiert dann quasi nicht mehr. Außer halt Kudos rückt dann ein bisschen in die Mitte und Porro schiebt wirklich weit hoch. Ja, aber irgendwas muss sich Thomas Frank eben einfallen lassen. Aber Max, du wolltest dazu noch was sagen?
Ich wollte eigentlich nur schon dann aufs Spiel eingehen, ob ihr irgendwie United in letzter Zeit geschaut habt. Genau, ob ihr dazu, was da so euer Gefühl ist.
Also United-Spiel habe ich grundsätzlich ein gutes Gefühl, außer das Euroleague-Finale,
da war
ich.
Ja.
Aus gewissen Gründen einfach mal grundpessimistisch. United sehr, sehr gut in Form. Die letzten.
Erstaunlich, ne?
Drei. Warte mal.
Sie haben jetzt eins unentschieden gespielt und davor, glaube ich, dreimal
gewonnen. Haben ja unentschieden haben die ja noch genau gespielt. Das heißt, die können gar nicht 5 in Folge gewinnen. Ja!
Stimmt.
Trotzdem gegen gute Mannschaften gewonnen. Sunderland, die eine tolle Saison spielen, gegen Liverpool, gegen Brighton. Das ist schon, ja, die scheinen sich aktuell zu fangen. Ich muss aber zugeben, ich habe kein einziges dieser Spiele gesehen. Dafür fehlt mir aktuell leider die Zeit. Ich weiß nicht, ob Janis, du da irgendwas zu sagen kannst. Hast du eins der letzten United-Spiele mal gesehen?
Nee, ich habe gerade mal geschaut, was so die letzten Spiele waren. Ich habe hin und wieder da mal gerne reingeschaut, um dieses Amorim-Projekt zu verfolgen, aber ich habe in letzter Zeit wirklich gar nichts so wirklich gesehen.
Ich habe irgendwann mal gehört, dass sie auf eine Viererkette umgestellt haben, aber jetzt, wenn ich so ein bisschen durchklicke, scheint das nicht unbedingt der Fall zu sein. vielleicht wurde da, habe ich da Fake News gelesen. Ich meine, am Ende des Tages, United hat eine viel bessere Mannschaft als vergangene Saison. Lammens wirkt wie ein wesentlich besserer oder sicherer Keeper als Onana. Mbomo, toller Spieler, haben wir ja auch im Sommer drüber geredet, ob er die Summe, die ausgerufen wurde, für ihn gerechtfertigt ist und so weiter. Aber wir haben ja nie auch nur eine Sekunde daran gezweifelt, dass er ein guter Spieler ist. Und ich denke, das wird schon interessant, ist eine interessante Partie. Also, aber ich will halt nicht wieder Angsthasenfußball spielen. Das ist so das, wo ich aktuell halt ironischerweise Angst vor habe, dass man da jede Premier League Partie quasi als Underdog angeht, was wir halt einfach nicht sind. Und das ist halt eins meiner großen Probleme mit der bisherigen Thomas Frank Leistung. Am Ende des Tages stehen wir in der Tabelle immer noch sehr, 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 sehr gut da. Also wir sind jetzt zwar nur noch Sechster, aber stehen nur 2 Punkte hinter Platz 2. Wenn du nur diese nackten Zahlen betrachtest, dann ist das eine sehr solide Saison bisher. Aber wir haben in der letzten Folge auch darüber geredet, dass wir deutlich zu viele Expected Points geholt haben, viel zu wenige Tore quasi bekommen. Und diese Tabelle halt so ein bisschen mehr Schein als Sein ist. Und es muss halt jetzt irgendwann mal dieser Umschwung kommen, dass man sich eben einfach mehr traut. Denn ich finde, das Kopenhagen-Spiel ist dafür das perfekte Beispiel. Ja, wesentlich schlechtere Gegner. Ich weiß nicht, wie du sie im Premier League-Vergleich einschätzen würdest, aber maximal Absteiger, vielleicht auch einfach Championship-Verein. Ist halt schwer zu vergleichen, aber halt irgendwo in der Richtung. Und dementsprechend auch mehr Räume, dass die Spieler eben ja halt einfach Zeit haben, um Dinge zu tun. Aber wenn man sich so die Statistiken anguckt, wie unendlich wenig progressive Pässe Xavi Simons beispielsweise in dieser Saison so bekommen hat, und da es sich dann anguckt, was Xavi Simons mit Pässen anfangen kann, wenn er dann in den richtigen Räumen mal angespielt wird, dann zeigt es ja eindeutig, dass eine gewisse Qualität in diesem Kader ist, die einen anderen Spielstil Stil zulässt. Wir erwarten ja nicht, dass wir da Woche für Woche die Mannschaften aus dem Stadion schießen, aber eben so gefühlt haben wir von den 11, 10 Premier League Spielen hatten wir so in 6 oder so unter 0,5 XG. Und das ist halt nicht tragbar langfristig. Und da muss sich halt was ändern.
Ja. Ich wollte das eigentlich nochmal nachschauen. Ich glaube, wir hatten nur in der Hälfte der Spiele überhaupt über einen XG von über 1. Wenn überhaupt, das wollte ich nochmal, habe ich jetzt vergessen nachzuschauen. Aber, naja. Mal gucken. Kommen jetzt auch nicht die einfachsten Spiele allgemein. Hatten jetzt ja auch nicht die einfachsten Spieler sein. Genau. Ich finde es wirklich sehr, also es ist einfach gerade, finde ich, sehr schwer abzuschätzen, wo die Reise hingeht, wie man so schön sagt.
Es sind ironischerweise ja gar nicht mehr so unendlich viele Spiele bis zum Transfer-Januar quasi.
Das stimmt.
Also schon noch ein paar, aber wir sind jetzt Anfang November. Glaubt ihr zum jetzigen Zeitpunkt, dass im Transferfenster viel passiert, dass da noch Spieler kommen, die Tottenham zum Rest der Saison irgendwie nochmal stärker machen können?
Da kommen bestimmt Spieler, die uns stärker machen können. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass gerade nicht, dass viel passieren wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich denke auch nicht. Also man wird, denke ich, das ganze Transferfenster an irgendwelchen linken Flügelspielern baggern, um dann am Ende zu sagen, jo, Die Chance war nicht da. Wintertransferfenster ist hart. Heute habe ich jetzt gelesen, dass man irgendwie auf der Suche nach einem linken Innenverteidiger ist. Unter anderem Kulirakis von Wolfsburg soll da interessant sein für Tottenham. Stimmt. Aber ich denke halt irgendwo, dass wir erstmal andere Baustellen aktuell haben als die Innenverteidigung.
Ja, es ist ich hätte halt wirklich, wirklich gerne einen Innenverteidiger, der noch besser im Spielaufbau ist, als das eben Van de Ven ist, dem ich hier absolut nicht die Qualität nehmen will, aber es ist halt ein Ballcarrier und kein klassischer progressiver Passspieler. Und da sich Chad Spence aktuell richtig, richtig schwer tut, offensiv viel zu kreieren, wenn er auf der linken Seite ist und mit seinem starken rechten Fuß eigentlich immer nach innen ziehen muss, wäre es halt eine Option, vielleicht mal jemanden zu holen, einen passstarken linken Innenverteidiger, der dann halt im Spielaufbau Linksverteidiger und dann halt in die Dreierkette rücken kann, wodurch dann halt quasi die Porro-Position nur auf der anderen Seite. Das würde, glaube ich, dem Spiel wirklich gut tun, aber diese Spieler wachsen halt nicht auf Bäumen und irgendwie 90% dieser Spieler spielen halt bei Arsenal. Das hilft dann immer nicht so unendlich. Also es deswegen wär ich im Winter ja auch ein ganz großer Fan von Hincapié gewesen als Beispiel, weil er halt genau das hätte spielen können. Ist jetzt auch nicht meine erste Wahl quasi an Spielern, die oder an Positionen, wo man nachlegen sollte. Aber ich finde es auch schwierig, überhaupt klar irgendwie nachzulegen, weil dafür musst du eigentlich noch andere Spieler abgeben. Weil wie willst du denn überhaupt einen Linksaußen holen? Irgendjemand muss dann ja aus dem Champions League Kader fallen. Wir haben ja nicht mal Tell nominiert. Und Kulusevski ist ja auch nicht dabei. Also der kommt ja jetzt, der muss ja auch noch nachnominiert werden irgendwie.
Der sollte ja eigentlich bis November eventuell sogar wieder fit sein, ne? Hat man aber auch nichts mehr gehört.
Ja. Also ich meine, der arbeitet ja wohl sehr, sehr klar an seinem Comeback, aber weißt du, ich find's total, total schwer, da jetzt irgendwelche Spieler noch zu holen, wenn du eben niemanden abgibst. Denn ich denke, Bissouma wird man versuchen zu verkaufen, aber der ist eh nicht im Champions League-Kader. Richarlison musst du massiv drüber nachdenken, weil ich wiederhole, wenn Solanke dann wieder fit ist, wie viel Spielzeit bekommt er dann überhaupt noch?
Kann ich mir auch vorstellen, dass der geht.
Er will halt nicht. Und ich weiß, ich nehme das irgendwie nicht übel, aber es bringt uns halt einfach nichts. Und dann ist es halt so, dann sind wir halt wieder an dem Punkt, an dem wir im Mittelfeld eigentlich halt die Quantität an Spielern durchaus haben. Aber eben, wenn du Bentancur durch einen, ich nehme ihn wieder als Beispiel, auch wenn er unrealistisch ist, ich will immer nur den Spielertyp unterstreichen, wenn du den durch einen Adam Wharton ersetzen würdest, dann hätte man plötzlich eine ganz andere Option aus der Defensive, das Spiel aufzubauen. Und du kannst dementsprechend auch einfach keinen progressiven Mittelfeldspieler holen. Weil dafür musst du eigentlich zwei abgeben, also neben Bissouma noch jemanden. Und das wird im Winter nicht passieren. Weil es gar keine Option ist. Du hast mit Bentancur ja gerade erst verlängert. Ja. Deswegen, ich gehe schon davon aus, dass auch ein vielleicht zwei Spieler kommen. Aber dass der nächste große Umbruch eigentlich erst im Sommer dann passiert. Und da werden dann vielleicht auch ein paar Überraschungsabgänge sein. Aber mal gucken. Die Saison ist noch lang, da könnten sich ja, es kommt halt auch darauf an, wie sich einige Spieler entwickeln. Brandon Johnsons Formkurve geht quasi aktuell nach oben. Er versucht seinem Spiel mehr hinzuzufügen. Wenn du mich vor irgendwie 3 Wochen oder so gefragt hättest, ob ich glaube, dass Brandon Johnson irgendwie in 1,5 Jahren noch bei Tottenham ist, hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Jetzt versucht er sich gerade so ein bisschen wieder in die Mannschaft zu spielen. Da muss man halt gucken. Aber ja, I don't know. Irgendwie schwierig. Ich hoffe einfach, dass sich einige unserer Spieler so entwickeln, dass man vielleicht auch gar nicht so viele Neuzugänge ja, oder so viele Transfers tätigen muss. Also ich meine, Odo Bär geht in die richtige Richtung. Wie gesagt, Archie Gray fand ich bis zu seiner Verletzung sehr, sehr ansprechend. Und das sind ja quasi die zwei Spieler, die unsere größten Problempositionen zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich gut auffangen könnten, wenn sie den nächsten Entwicklungsschritt gehen.
Ja.
Ja, absolut. Es wird auf jeden Fall alles brutal schwer, was die Registrierung angeht. Ich bin ja auch immer noch dabei, Dennis Sirkin einfach No-Brainer verpflichten. Kann die Udogi-Position als Backup machen und wir können ihn einfach für die Champions League nominieren. Es tut uns nicht weh in unserer Registrierungsliste. Der wird nicht viel kosten, hat noch 6 Monate Vertrag, war jetzt die ganze Saison verletzt, wird noch ein paar Spiele machen bis zur Transferphase. Eigentlich musst du es machen.
Ja, mal gucken.
Habt ihr noch auf dem Schirm, dass Ben Davis für die Champions League nominiert ist? Ich habe bis gerade vergessen, dass er existiert.
Das stimmt.
Echt,
das
ist halt, er?
Hat er überhaupt eine Sekunde die Saison schon irgendwo gespielt? Nee,
man
oder?
Sieht ihn immer in diesen nee. Sehr in diesen TikTok-Videos oder wo das ist, wo die immer irgendwas machen müssen.
Ja, ist kann er nicht einfach verletzt. So als Jugendtrainer angestellt werden oder so?
Das macht er also.
Ich mag Ben Davis so gerne, aber ich weiß nicht, wie er dem Kader gerade irgendwas geben würde. Selbst wenn er fit wäre.
Nee, stimmt.
That being said, existiert Kota Takaya auch nur auf dem Papier.
Stimmt.
Das hieß es, war leicht verletzt in der Vorbereitungsphase. Oh, wow. Das war vor 6 Monaten gefühlt. ja, keine Ahnung. Aber wir werden mal schauen, wie es jetzt in den nächsten Wochen irgendwie weitergeht. Jetzt erstmal United, dann die Woche drauf auswärts bei Arsenal.
Es
wäre so
ey.
Geil, wenn wir gegen die irgendwie gewinnen könnten. Sowieso schon, einfach so, aber ich habe halt so Angst, dass die einfach die Liga gewinnen.
Ja, das
darf, und das sieht leider aktuell sehr, sehr danach aus.
Lass uns darüber gar nicht erst anfangen, weil das macht aktuell wirklich Angst.
Ja.
Es sah ja schon gegen Chelsea einfach aus, als würden wir denen das Derby mit so einem, ja, als würden die das einfach mit so einem Schulterzucken gewinnen. Die mussten sich gefühlt nicht mal richtig anstrengen.
Nee.
Entspannter 1-0-Sieg, wir haben nicht viel Gegenwehr geleistet und gegen Arsenal, die nochmal ein richtig gutes Stück besser sind und wo das Derby auch nochmal einen höheren Stellenwert hat, da habe ich ein bisschen Angst vor, dass wir danach als die größten Trottel dastehen.
Absolut.
Ich will gegen die absoluten Terrorfußball sehen. Dreierkette, kein progressiver Spieler im Kader, einfach nur hochbolzen und Kudos macht damit irgendwas.
Sie mit ihren eigenen
Richtiges, richtiger Terrorball.
Das wäre witzig, ja.
Ja. Wie witzig wäre es, wenn wir einfach 1-0 durch eine
Ecke.
Durch
eine Ecke, boah, das wäre heftig. Aber also, wenn wir da überhaupt einen Punkt mitnehmen, dann würde ich mehr, also nicht mehr, aber das würde ich auf jeden Fall feiern wie einen Sieg.
Weiter Einwurf. Ja.
Das wird niemals passieren. da kann dann so den Ball so lange putzen, wie er will. Das wird nicht passieren. Ja, wollen wir einfach kurz tippen? Was glaubt ihr, wie geht das United-Spiel aus?
Also ich sag ein 2-0.
Early Kickoff am Samstag.
Ich sag ein 2-0.
Ja, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Will ich jetzt auch nicht irgendwie auf Krampf ändern. Ich bleib auch beim 2-0-Sieg.
Ich sag 2-1. Es wird aber leider wieder nicht gut. Ich glaube, es wird wieder
glaub ich auch nicht.
Nee. So ein Low-X-G-Spiel.
Kann ich mir auch sehr gut. Ich sehe es schon vor meinen Augen.
Dann müssen wir mal gucken, ob wir danach die nächste Folge machen. Je nachdem, wie viel das Spiel hergibt. Wenn es wieder so ein richtiges Dreckspiel ist, dann warte ich vielleicht auch noch das. Oh, dann ist Länderspielpause. Ja. Ach, das ist ja gar nicht die Woche drauf, das Arsenal-Spiel. Oh, da habe ich auch schon wieder gar keinen Bock drauf.
Länderspielpause, ja.
Ja. Ja, okay, dann werden wir bestimmt irgendwann mal eine Folge zwischen den beiden Partien machen. Ja, keine Ahnung, ich glaube, mehr ist nicht zu sagen. Wir haben eine sehr schlechte Leistung gegen Chelsea abgeliefert. Wir haben eine ziemlich gute gegen Kopenhagen gezeigt. Wo es dann langfristig hingeht, das können wir eigentlich erst in ein paar Wochen sagen. Also wenn dann die Spiele gegen United, Chelsea, PSG voll im Rum sind, dann kann man vielleicht sich nochmal hinsetzen und gucken, ob sich das Spiel mit Ball verbessert hat, ob man da Fortschritte sieht oder halt leider nicht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es quasi von Spiel zu Spiel irgendwie so unterschiedlich, dass so eine klare Einschätzung eigentlich kaum zu machen ist.
Jo.
Gut, habt ihr noch zum Abschluss noch irgendwas zu sagen?
Nö.
Haben wir noch irgendwas
War
vergessen?
schön, mal wieder mit euch zu reden.
Fand ich auch. Ich hoffe, euch da draußen hat die Folge gefallen. Wie gesagt, wir hören uns dann höchstwahrscheinlich nach United wieder. Und bis dahin eine schöne Zeit und kommen Spaß.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.